Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir hier anstoßen zum ersten Mal, der Hinweis wie immer auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Und damit, Dominik, freue ich mich, dass wir es wieder geschafft haben. Zum Wohl.
Cheers, mein Lieber.
Ja, wir haben ja letzte Woche ausgelassen, die Aufnahme, weil ich es vorgezogen habe, krank im Bett zu liegen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja spannende Themen. Wir haben Trump jetzt schon ein paar Tage im Amt. Ja. Wir haben den AI-Crash und vieles, vieles mehr. Lass uns vielleicht zunächst einmal bei Onkel Donald anfangen. Ja. Was sagst du zu den ersten Amtstagen?
Du, ich bin hin und weg, wie das Jahr startet. Also wir haben ja off-camera vorher ganz kurz gesprochen. Also wenn es so weitergeht... Der Jänner ist schon heftig. Ja. Also wir haben ja viel Wind erwartet. Also wir haben gesagt, im ersten Quartal vor allem kommt viel auf uns zu. Und einiges deutet auf große Verwerfungen hin, wenn Onkel Donald das Amt bekleidet. Und ja, also er hat nicht so viel versprochen. Also da geht's rund. Ja, da geht's wirklich rund.
Ja, absolut. Sehe ich auch so. Also man muss jetzt abwarten natürlich. Schon langsam kommen ja auch die Zölle ins Spiel. Wir sitzen heute am Samstag zusammen. Ja, also mal schauen, was da tatsächlich so kommt. Und ja, für mich große Frage, wo das alles hinführen soll. Also ich glaube, die Unsicherheit, man merkt es auch an der Volatilität an den Märkten, ist riesengroß. Ja. Ob das für die Märkte jetzt langfristig, kurzfristig ist es egal, glaube ich, aber langfristig gut ist, sei dahingestellt. Also ja, warten wir mal ab, was da noch kommt.
Ja, also vielleicht starten wir gleich kurz rein in die ersten Sachen, die so umgesetzt wurden. Ja, er hat definitiv. Er gleich einen Schwall an Dingen unterschrieben, gleich am ersten Tag. Also er hat zum Beispiel unterschrieben, dass es jetzt in den USA nochmal zwei Geschlechter gibt. Also das ist jetzt verschriftlicht worden in den USA. Nummer eins. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass er halt jetzt Mass Deportation, also viele Illegale, die er abschiebt. Und er hat dann in Chicago begonnen, hat einige Kolumbianer ausfliegen lassen mit zwei Maschinen voll. Und die Kolumbianer haben die Maschine nicht angenommen, das heißt, die haben wieder umdrehen müssen. Und wie sie am Rückweg waren, hat Donald Trump schon gesagt, okay, 25% Zölle auf Kolumbien, auf alles in der Minute, und nächste Woche steigt das auf 50%. Und die Maschine war noch nicht einmal in Washington retour, hat der kolumbianische Präsident schon angerufen und hat gesagt, ja, kein Problem, er nimmt die Migranten an, die Illegalen, nimmt sie wieder zurück, und er würde sogar die Präsidentenmaschine bereitstellen, um sie selber abzuholen. Und da muss man halt schon sagen, ich meine, natürlich ist Donald Trump, wird das schwierig gesehen in vielen Dingen, bin ich auch absolut dabei. Aber man muss halt sagen, er hat die Eier und er hat den Hebel, um Dinge umzusetzen. Und da muss ich halt sagen, finde ich diese Politik irgendwie schon gut, weil wenn ich sage, da geht es um illegale Migration, das ist nicht so, als würde irgendwie ein Abbeißen, der Hilfe sucht, der Hilfe und Schutz in dem Land, sondern die Illegalen, das liegt ja in dem Wort selbst schon, dass sie in dem Land illegal eingereist sind. Das heißt, die können auch wieder abgeschoben, in meinen Augen, weil sie die Berechtigung nicht haben, drin zu sein. Und er macht das vorbildhaft in meiner. Wie siehst du das?
Ja, also ich denke, was du sagst, da habe ich prinzipiell bin ich da d'accord mit dir. Das ist definitiv so. Und für mich ist es halt immer so eine Frage, wie lang lassen sich das alle anderen gefallen? Weil du wirst irgendwann, und das wird sein großes Problem werden, wenn er so weitermacht, glaube ich, und da weiß ich nicht, ob er gut genug beraten ist, wann genug ist. Ja? Ja. Also man kann das jetzt natürlich am Anfang hin und her tun, und man kann dann natürlich den einen oder anderen Staat damit erpressen, nur die sind ja auch nicht dumm. Ja, und die anderen schlafen ja auch nicht. Und ich glaube, dass der Zulauf zu BRICS dadurch sehr, sehr stark werden wird. Und dass er sich damit im Endeffekt kurzfristig, ja, mag das alles spannend sein, ob das eine langfristige Strategie ist, so vorzugehen, ob man nicht vorher in Verhandlungen geht, ob man nicht vorher, also ich weiß es nicht. Ja, ich fürchte halt, dass das viele in diese Richtung BRICS-Training drängen wird, dass die sagen werden, wir lassen uns von den USA nicht mehr pressen, wollen uns nicht mehr pressen lassen, wir gehen dahin. Und dass das langfristig der USA wahrscheinlich mehr schaden wird, als es ihr nutzen wird, und eher den BRICS-Staaten in die Hände spielen wird. Das ist meine Meinung dazu. Und ja, man muss jetzt natürlich schauen, es ist natürlich für ihn wahlkampftechnisch jetzt, da hat er viel versprochen, jetzt muss er natürlich liefern, ich verstehe das schon. Ich denke, man muss in diesem Bezug muss man abwarten, ob das in einem Jahr auch noch so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Wenn es tatsächlich so ist, dann fürchte ich, dass viele Staaten, vor allem die kleineren, die sich eben gegen die USA nicht wehren können, noch mehr den Drang haben werden, den Dollar zu verlassen.
Ich gebe da absolut recht. Und das, da ist halt wie beim Trading, geht es da eben auch um welchem Timeframe handelst du, auf welchem Zeithorizont. Und ich bin da absolut bei dir. Meine Prognose war auch kurzfristig gesehen, dass er da eben die Votes bestätigt, das abholt, was er versprochen hat, und das muss er erfüllen. Und dass es langfristig, genau wie du sagst, negativ für die USA Auswirkungen haben wird, weil die USA alleine geografisch schon randständig ist und du schießt dich halt da auch weiter ins Abseits, wenn du so handelst. Du machst dir halt keine Freunde, vor allem mit den Tariffs nicht und so weiter. Also bringt Europa unter Druck, uns unter Druck und treibt halt da in einer gewissen Form wahrscheinlich Europa auch in die Arme des Ostens, ob das jetzt Russland, China, wie auch immer ist, aber halt weg von den USA. Also der Westen, unter Anführungszeichen, leidet da stark drunter, das westliche Bündnis. Und Richard David Brecht hat das letztens sehr schön gesagt beim Lanz, dass er gemeint hat, Europa muss sich einigen unter einer gemeinsamen politischen Führung in Europa und das unabhängig von den USA, weil nach den 4 Jahren wird das so zerbrochen sein, dass es nicht mehr umkehrbar ist und der Westen so quasi zerrüttet ist, das westliche Bündnis, dass Europa als ein Kern einheitlich handeln muss in einer multipolaren Welt als eigener Pol. Und das ist das, was wir bewerkstelligen müssen und da sehe ich halt die Politik nicht. Also den Politiker nicht in Europa, der das bewerkstelligen könnte. Aber das wäre das, was wir machen müssten.
Ja, definitiv. Sehe ich auch so. In der Krise besteht auch eine Chance. Vielleicht tut sich irgendwer auf. Aber ich bin da voll bei dir, dass das definitiv Europa eigenständig handeln muss. Auch sich ein bisschen von diesem, von den USA lösen muss. Bin gespannt, wo es hinführen wird. Weil ich glaube auch, dass die Stützpunkte dann natürlich in Frage gestellt werden. Ich meine, die will er eh auflösen, der Donald Trump. Wird dann dem vielleicht entgegenkommen ein bisschen und so weiter. Also es ist viel, was er jetzt in Bewegung setzt. Ja, ich weiß halt nicht, ob schlau ist, so viel auf einmal in Bewegung zu setzen und dann es die Baustellen offen zu lassen. Das ist für mich was. Ich kann ja was in Bewegung setzen und ich finde das gut, aber die Baustellen muss ich dann so schnell wie möglich wieder schließen. Und das sehe ich halt nicht.
Das ist ein ganz guter Punkt. Er kämpft auf vielen Fronten gleichzeitig. Ja. Er greift sehr viel auf einmal an und das ist wirklich schwer. Also heute treten ja die Zölle gegen 10% China, glaube ich, 25% Mexiko, 25% Kanada. Ja, also ich meine...
Ja, und dann auch da wieder die Ausnahme. Ich weiß nicht, ob es jetzt durchgeht für Öl. Ja, also ja. Das wäre jetzt noch die große Frage. Ich weiß nicht, ob die News schon da sind, ob es tatsächlich jetzt mit oder ohne Öl ist. Ich habe nichts geschaut, also ich auch nicht. Aber das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, Kanada ist ja auch nicht blöd. Die werden ja auch dann auch sagen, ja, aber unser Öl braucht's, da haben wir nichts. LMAA, sicher nicht. Ja, also das.
Aber das haben sie ja auch schon gesagt. Also, wie war das an Amerika kann das schwere Öl, was sie selbst produzieren, nicht raffinerieren. Sie brauchen das kanadische, dass sie leichter raffinerieren können und dann und wenn das wegfällt aus Kanada, dann müssten sie halt die eigene Produktion umstellen, also die Raffinerieproduktion. Das ist halt natürlich, da hast du mal Initialkosten und Zeitaufwand von weiß ich nicht.
Natürlich. Und es wird nicht wegfallen, aber die Kanadier werden halt sagen, na dann ist es aber automatisch einiges teurer.
Man. Ja, ist halt die Frage, wer da gewinnt in der Streiterei. Also das ist halt.
Ja, du wirst niemanden haben, der gewinnt. Das ist ja das Problem in solchen Streitereien immer, dass du niemanden hast, der gewinnt und dass du eigentlich zwei vernünftige Pole brauchst, die das dann wieder in Ordnung bringen. Und das sehe ich halt zumindest auf Seiten von Donald Trump. Kanada weiß ich nicht, wer jetzt dann nachkommt. Keine Ahnung,
weiß ich
auch nicht. Aber auf der Seite von Donald Trump sehe ich das nicht und das wird so ein bisschen das Problem werden. Auch, glaube ich, der zweiten Präsidentschaft, dass er sich viel vorgenommen hat und dass er auch gut ist, dass er sich viel vorgenommen hat, aber dass er sich damit übernimmt und dass er damit eigentlich mehr zerstört, als ihm recht sein kann.
Absolut, also die Zeit wird es zeigen, es sind auf jeden Fall ganz heiße und spannende Zeiten, die Märkte spiegeln es wieder, also wir sehen viel Volatilität im Jänner und ja, ich weiß nicht, starten wir da weiter rein in die Materie, in die Tiefe.
Ja, absolut, absolut. Also vielleicht noch ein Video kurz, müssen wir das noch besprechen. Also für mich war es relativ schnell klar, dass das jetzt nicht so heiß gegessen wird, bis gekocht wird, also dass wir da jetzt keinen Black Swan haben. Aber trotzdem finde ich diese Deep Sea-Geschichte aus mehreren Gründen spannend. Wenn man sich jetzt ein Video anschaut, die ist in einer charttechnisch extrem, extrem schwierigen Situation. Wir sind genau am EMA 200, um den kämpfen wir gerade. Wir sind möglicherweise, wenn wir durchfallen oder wenn ein Video durchfällt, dann möglicherweise bis auf 100 sogar schon. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass da noch einmal ein ordentlicher Schub runterkommt. Und das könnte natürlich die Märkte generell unter Druck setzen, massivst.
Ja. Das ist genau ein Thema, was ich auch sehe. Also wir sehen ja einen wahnsinnigen Aufwärtstrend, den Video hat er da wahnsinnig gut performt über die letzten Jahre und so eine Bereinigung. Ich finde das auch nur als gesund eigentlich für die nächsten Dekaden, dass da irgendwann mal was auswaschen muss. Meiner Meinung nach sind sie fundamental ganz schwer überbewertet, schon seit sehr langer Zeit. Das habe ich immer wieder gesagt. Es war nur die Frage, wann das bricht. Ich habe es immer beschrieben mit diesem Motorrad, was mit 400 km/h auf der Autobahn fährt und wo der Kieselstein ins Getriebe kommt. Das tut halt weh und so ein Moment ist Deep Sea in meinen Augen, weil sie den Absatzmarkt schmälern, weil du diese H100-Chips nicht mehr zwingend brauchst. Wobei es ja jetzt eben dieses Narrativ gibt, dass auch DeepSeek mit H100-Chips trainiert wurde, mit 50.000 Stück. Trotzdem glaube ich, ist die Welt aufgewacht und man sieht, dass dieser Andrang an H100 oder an diesen hochkomplexen Nvidia-Chips nicht so gebraucht wird, wie es wirklich immer kolportiert wurde und dass da einiges mit weniger Mehrkosten zustande kommen kann.
Ja.
Was generell sehr gut ist für den KI-Markt, aber trotzdem, also wenn ich jetzt einen Pair-Trade drauf aufsetzen müsste, dann wäre das kein Video-Short und KI-Long. Weil das beflügelt natürlich, wenn das bedeutet für den ganzen Markt, ich kann günstiger produzieren, das beschleunigt ja den Prozess für KI eigentlich. Nur Nvidia leidet drunter, weil man halt immer glaubt, man braucht immer diese Nvidia-Chips.
Ja, definitiv. Das ist eine Sache. Ich bin technisch nicht bewandt, dass ich das wirklich beurteilen kann.
Ja.
Aber es ist schon so, dass du damit recht haben könntest natürlich. Wobei man sagen muss, dass der Markt für diese Chips weiter aufrecht bleiben wird, glaube ich. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, dass momentan wer nutzen KI-Lösungen jetzt im Endeffekt. Ja, es sind ein paar Firmen und ein paar Privatpersonen, die so die Early Adopter sind. Wir haben ja noch ganz viele, die mit KI gar nichts anfangen können. Also ich glaube schon, dass das noch aktiv bleibt. Aber ich bin vollkommen bei dir, dass es eine Überbewertung ist, die sich jetzt langsam auflöst. Und ich sehe dann bei 100 sehe ich schon definitiv wieder Einstiegspotenzial in Nvidia, dann wären wir nochmal aus der Spitze, wären wir dann ja um $55 gefallen, 155 war die Spitze. Kann man vorstellen, muss man dann fundamental genau analysieren, aber kann man vorstellen, dass das wieder so einer Fair Value wäre im Moment für diese Aktien. Und die Earnings sind ja wann sind Earnings?
26.
Februar nachbörslich, ja. Also definitiv muss man sich anschauen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die, ja, spannend wie bleiben wir.
Also ich glaube, dass wenn wir den 200er gleitenden Durchschnitt verlieren, dass wir dann einen Stock tiefer fahren. Stiegen nach oben, Aufzug nach unten. Also ich glaube, da geht's schnell. Da wird einiges an Stops getriggert werden. Das wird eine self-fulfilling prophecy. Und nachdem Nvidia ein Major Share ist im S&P 500, im Index und so weiter, viele Leute, die da eben über MSCI World investiert sind und so weiter, über S&P 500
natürlich
investiert sind, über Nasdaq investiert sind, über die Indizes, da werden einige kalte Füße kriegen. Das wird abverkauft. Das wird natürlich dann... Ja, es wird ein Stock runtergehen und dann kann das sehr schnell Eigendynamik kriegen, eben mit Equity Dispersion Trade, den ich immer wieder beschrieben habe, wo Stops getriggert werden, was dann auf alle anderen Asset-Klassen wegen Margin Calls natürlich überspielt, überschlägt. Und das kann auf Gold Auswirkungen haben, auf alles. Also
definitiv, ja.
Man muss das wirklich genau im Auge haben, wenn Nvidia diesen Punkt verliert, dann kann das wirklich spannend werden.
Ja. Ich möchte beim Thema KI noch auf eins hinweisen, weil wir immer europakritisch sind.
Ja.
Aber da ist definitiv ein Unternehmen ganz stark unterwegs, nämlich Mistral AI. Ich habe da leider immer wieder so strunzdumme Posts, wo man dann, so ein Meme, wo man Amerikaner sieht mit ChatGPT, dann die Chinesen mit DeepSeek und die Europäer mit dem Plastikverschlussstoppel, dass er ja dran hängen bleibt. Also da muss man schon vorsichtig sein, dass man da nicht in einer Falle tappt, weil Mistral AI wirklich in den einer der Top-Player ist momentan, was ich recherchiert habe, zwar nur mit 6 Milliarden bewertet gegenüber 150 Milliarden oder jetzt mittlerweile schon 300 Milliarden Dings, aber wirklich ein super Player auf dem Markt ist und man muss da schon auch immer schauen, dass man das nicht Europa nicht kleinredet und dumm redet, weil das ist schon ein super Unternehmen, auf das man sicherlich, von dem man noch einiges...
Ja, ich meine, ich verstehe die Polemik dahinter natürlich, weil das lehnt halt, vielleicht ist das einfach nur ein Ausläufer aus dem, wo die Leute halt schon lange drauf schauen, wo man sich denkt, okay, was passiert in Europa wirklich? Also wir haben in der EU die Pommes frites Bräunungsgrade, die wir da von der EU hervorgeben. Und du siehst halt dann in anderen Ländern, in Amerika, in China, siehst du dann halt die ganzen Firmen aufpoppen. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass man da ein bisschen sentimental ist, eher gelinde ausgedrückt, aber ein bisschen enttäuscht ist. Also ich sehe jetzt Europa auch nicht als den Industriehub und als den Zukunftshub.
Definitiv nicht. Aber man muss halt immer die Kirche im Dorf lassen und muss schon schauen und nachrecherchieren, bevor man so einen Schwachsinn teilt. Das ist schon für mich ein wichtiger Punkt. Aber gut, KI, Nvidia, wir werden schauen. Wir werden am 26. Februar mehr wissen.
Ja, ich bin
schon gespannt.
Also war ja meine Prediction, dass man, ich glaube die zweiten Earnings, habe ich gesagt, werden sein, die Nvidia zu Fall bringen und wahrscheinlich sind es die ersten.
Okay, lassen wir das mal dahingestellt. Wir werden dann in der Podcast-Folge darauf sicherlich das Biergespräch nutzen, um darauf einzugehen.
Ich freue mich schon drauf.
Wunderbar. Dominik, in deiner Gruppe geht es ja auch gerade wirklich, ich würde fast sagen, drunter und drüber, wirklich jeden Tag geiler Content. Ich kann mich kaum erwehren vor Nachlesen. Und eine der Schlagzeilen war, kein Gold in London.
Kein
Gold in London, um Gottes Willen, was ist passiert?
London has fallen, es gibt einen Film, aber da geht es um was anderes. Aber ich weiß gar nicht, was ich sage. Also ich bin so überwältigt die letzten Tage, was passiert, seit Donnerstag vor allem. Es ist quasi arg, also ein Szenario, das ich seit vielen Jahren schon beschreibe, eigentlich seit 4 Jahren, dass wir irgendwann in die massive physische Knappheit laufen werden. Und wie du natürlich weißt, ist gerade der Edelmetallmarkt ein Futures-Markt, also auf Futures-Märkten basierend, hauptsächlich an der COMEX, Commodity Exchange, ein Teil von der CME Group, Chicago Mercantile Exchange, und in Europa stellvertretend die LBMA, die London Bullion Market Association, die da die größten Handelspartner sind. Und ja, also London ist quasi für Europa der größte Handelshub für physische Metalle und die COMEX in Amerika. Und natürlich gibt es das Gerücht, das ja eigentlich auch schon nachgewiesen ist, dass jede Unze, ob das jetzt Gold oder Silber ist, öfter verkauft wurde, als es das physisch wirklich da gibt. Das heißt, dass wir einen höheren Futures-Bestand haben, als es wirklich physisches Metall gibt zur Auslieferung. Das bedeutet, ich habe jede Unze Gold, glaube ich, 7 oder 8 Mal auf der Welt verkauft und jede Unze Silber 15 oder 16 Mal. Und jetzt wird jeder, der eins oder eins zusammenziehen kann, wissen, wenn es da zu Auslieferungen kommt und die Leute physisch haben wollen, dann kommt das einem Bankrun gleich und das können nicht alle bedient werden. Mhm. Und diese Situation sehen wir meiner Meinung nach. Ich habe immer gesagt, das wird kommen, aber wenn es jetzt wirklich da ist, ich glaube selber fast nicht. Aber es gibt wirklich keinen Barren zur Auslieferung mehr in London und das ist wirklich extrem arg. Wir sehen teilweise, normalerweise sind die Lieferzeiten 2 bis 4 Tage gewesen, so im Schnitt und Dreh. Und jetzt ist es derzeit in London 4 bis 8 Wochen. Jetzt musst du dir vorstellen, du gehst dahin zur LBME, sagst, ich möchte mein Gold haben. Mhm. Die sagen, ja, warte mal, in 8 Wochen, in 2 Monaten kannst du es haben. Und du denkst halt, warum ist das so? Ja. Das muss ja einen Grund haben. Also das ist einmal nur so die erste Entwicklung. Jetzt spielen die Zölle mit rein, da gibt's genug Themen, die man da aufwerfen kann. Ja? Was sagst du, wie verfolgst du das?
Ich verfolge das mit großer Spannung, weil du weißt, dass ich auch Gold und Silber bullish bin, definitiv. Silber mehr wie Gold. Also mein Silber-Exposure ist mittlerweile größer als mein Gold-Exposure. Ja. Aber so. Definitiv was ich ähnlich sehe. Also das ist jetzt ein Trade, der wird irgendwann aufgehen, definitiv. Ja, wir kennen das ja und dann wenn du die Büchse der Pandora mal öffnest, dann kann das auch recht schnell nach oben schießen. Also das ist definitiv was, auf das muss man jetzt warten, da muss man Geduld haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten Wochen ansteht, trotz all dieser Schlagzeilen. Ich glaube schon noch, dass das ein bisschen, solange man den Druckkochtopfdeckel draufhalten kann, wird man es tun, glaube ich. Aber umso explosionsartiger, denke ich, wird dann die Bewegung werden. Ja.
Du beschreibst das perfekt. Genau so ist es nämlich. Das bedeutet nicht, dass wir da jetzt imminent was sehen, eine Explosion nach oben. Es ist nur, du siehst die Risse jetzt wirklich in der Oberfläche. Du siehst das wirklich und es wird medial wirksam. Reuters hat berichtet, 4 bis 8 Wochen Lieferzeit und so weiter. Die Leute werden aufmerksam. Gerade bei einem Safe-Haven-Messer ist das wirklich umso schlimmer. Wenn Leute sehen, sie können nicht mehr in ihren Safe-Haven flüchten, weil der nicht mehr da ist, dann, das ist eine self-fulfilling prophecy, ne? Dann wollen die Leute das umso mehr haben, weil sie sich denken, das System bricht zusammen. Ja. Ob das jetzt real ist oder nicht, das sind die Auswirkungen, die passieren. Ja. Und die Frage ist, wann dieses Ventil sich öffnet. Es wird sich öffnen, weil der physische Nachfrage ist hoch genug. Und es ist mittlerweile wirklich sogar so, dass die Anfrage so hoch ist, dass wenn du in London anfragst, sie das in 4 bis 8 Wochen bedienen, sie das Gold aber nicht haben, sondern sich von den Zentralbanken ausborgen. Das heißt, die Bullion Banks borgen sich das Gold von den Zentralbanken aus, um den Markt zu befriedigen. Und was das bedeutet ist, dass die Zentralbanken ihr Gold wahrscheinlich nie wieder zurückbekommen, weil alles Gold, was du einmal in den Markt reinverkaufst, verschwindet in Wahrheit, weil du den Leverage aufbaust damit. Also, ich möchte nicht wissen, welcher Staat da jetzt sein Gold verborgt. Ich kann nur sagen, macht es nicht, weil ich glaube, das kommt nicht mehr zurück.
Ja, oder es kommt sowieso nicht mehr zurück, wie in wenn es in den USA liegt.
Dann zum Beispiel Fort Knox, ja. Sowieso. Also da glaube ich ja, blasen die Strohballen durch wie im Wilden Western.
Aber man kann ja schauen, vielleicht werden diese ganzen schwer bewachten Lager künftig zu mieten sein.
Ja. Ja.
Weil man braucht sie nicht mehr.
So kannst sicher einen guten Underground-Rave veranstalten da drin.
Definitiv, das wäre ganz spannend, ja. Ja, ich sehe es auch so wie du. Also es ist definitiv sehr interessant, was sich da tut. Und ich bin sehr gespannt, wann sich das auflösen wird und wie es sich auflösen wird, ja. Genau, wir sind auch im Contango.
Genau, Contango ist ein ganz großes Thema am Futures-Markt, wenn wir da schon reden. Futures-Markt kann entweder im Contango sein oder im Backwardation. Das sind halt die zwei Formen der Terminstrukturkurve, die sie annehmen kann. Kann man gern googeln, wenn man das nicht versteht. Das kann man relativ schnell herausfinden, was das bedeutet. Contango jetzt nur, weil wir da gerade drinnen sind, bedeutet quasi, dass der Futures-Kontrakt vom Folgemonat weit höher bepreist wird, teurer ist als der derzeitige Spotpreis. Das heißt, du hast da eine Marge, einen Aufpreis zum nächstfolgenden Future. Und wir sind so stark im Contango wie historisch noch nicht beim Gold. Ich glaube, die Margen haben sich um 400% nach oben geschrauft. Ja, den Chart eh da drauf.
Genau.
Und das ist halt natürlich Schon, aussagekräftig, würde ich sagen. Also.
Ja, absolut. Also das ist vor allem, weil du ja normalerweise Lagerkosten, gut, jetzt sind die über die Lagerkosten können wir jetzt lachen vielleicht, ja. Aber du hast ja normalerweise Backwardation wegen Lagerkosten und solcher Dinge.
Ja.
Ja, und deswegen ist das halt noch umso erstaunlicher und solche Lager sind ja auch nicht billig, die da bewacht werden.
Absolut.
Ja. Vielleicht hast du eine Information, es gibt ja auch in die Zollfreilager, wo viel liegt. Wie schaut es da aus? Weiß man auch nicht genau.
Na, aber die lassen sich generell wenig in die Karten schauen. Ja. Das sind ja hauptsächlich Privatbestände, die dort lagern. Da lagern ja keine Zentralbanken und so, die machen das ja bei Brinks und JP Morgan. Zum Beispiel habe ich auch einen schönen Chart mitgebracht für die Lagerbestände dort. Ja, also über Zollverlage habe ich leider keine Ahnung.
Okay.
Das sind hauptsächlich Privatbestände.
Wäre halt auch spannend, was da überhaupt drinnen liegt. Ja,
ja, denen traue ich aber mehr zu. Also das,
okay.
Das glaube ich schon. Weil das ist auch kein Futures-Markt. Ne?
Ja.
Das ist halt privates Zeug.
Privates Zeug, das dort liegt und sollte hoffentlich auch.
Ja, hoffentlich.
Ja, absolut, ja. Sehr gut. Ja, einige spannende Charts hast du noch mitgebracht. Die Delivery Times haben wir besprochen. GBP Morgan Brinks, ja, da ist der Chart von der Comex.
Ja, also die Comex, die hat halt drei Logistikpartner, die quasi das Gold verwahren in ihren Vaults. Das sind GBP Morgan Brinks und HSBC. Und wie man da schön sieht, gehen da massiv die Bestände hoch. Hat man nur zu Corona so gesehen. Und Corona war eine globale Krise. Ich glaube, das brauchen wir nicht groß diskutieren, dass man da, wenn man die Welt zusperrt, dass da globale Krise ist. Und wir sehen jetzt ein ähnliches Szenario, nur eben getrieben durch durch einen anderen Auslöser. Und zwar angeblich, zumindest das wird vorgeschoben, sind es die Zölle, die heute passieren.
Ja.
Vor allem auf Mexiko und auf China und auf Kanada. Und es ist so spannend, dass es genau diese drei Länder sind, weil Mexiko ist der größte Silberproduzent der Welt, China der zweitgrößte und Vancouver ist die Rohstoffhauptstadt der Welt. Alle großen Rohstofffirmen sind in Vancouver angesiedelt, ob das jetzt die großen Gold- und Silberbetriebe sind oder auch Uran mit Cameco. Also ja, das Problem ist halt, wenn du Zölle auf die größten drei Herstellungsländer der Welt machst, dann ist das halt, ja, hast du gleich mal 25% höheren Gold- oder Silberpreis auf die Barren, die aus den Ländern kommen. Und da habe ich auch zwei Charts drinnen, wo man sieht, die Lagerbestände der größten Silber- und Gold-ETFs, ja, dass da 50% der Barren aus Mexiko, China und Kanada kommen. Und das sind genau diese Barren, die das betreffen würde. Und genau, dann hättest du halt eigentlich instant sofort Preiserhöhungen, wenn das auf die Edelmetalle zutrifft. Das kann ja sein, dass es ausgenommen wird, aber derzeit weiß ich nichts davon.
Ja, wir müssen uns überraschen lassen.
Ja.
Wird sicherlich sehr volatil. Wir können mal schauen, ob die Futures irgendwas machen gerade. Aber
also ich möchte auch nicht wissen, dass wenn man jetzt sagen, okay, Gold ist am Montag 25% teurer, möchte ich nicht wissen, was das mit Stop-Losses und Margin-Calls macht, ne? Weil wer short ist, der
glüht, der verglüht dann. Ja.
Genau.
25% ist
was. Und das sind halt die Banken, sind short, ne?
Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht kommen.
Ja, eben. Also es wird irgendeinen Mechanismus wird's geben, wo man das wieder.
Definitiv, ja. Ja, mal schauen, wie siehst du das Ganze, weil wir beim digitalen Gold sind, Bitcoin und Co., wird das Auswirkungen haben?
Glaube ich nicht. Also ich weiß nur, dass das CME-Future-Kontrakt jetzt, glaube ich, online gegangen ist, live gegangen ist an der Chicago Mercantile Exchange. Haben wir das aber ehrlich gesagt auch noch gar nicht angeschaut. Ich glaube, dass das negativ ist generell für Bitcoin, weil du damit den Preis wieder manipulieren kannst mit Futures-Kontrakten, so wie du es bei Gold und Silber machst. Also ich halte das eigentlich für keine gute Entwicklung, aber ob das... Das glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen haben wird.
Ja, muss man schauen. Ich bin sehr gespannt, dass ob Bitcoin dann tatsächlich auch diese Krisenwährung mal ist, weil das ist ja tatsächlich nicht, das ist ein Risk-On-Asset. Und eigentlich war es ja konzipiert von Haus aus oder wurde vielfach propagiert als Risk-Off-Asset.
Ja. Ja, das ist es aber in meinen Augen nicht. Also wenn ich mir die Bewegungen anschaue, ein Risk-Off-Asset ist es dann, wenn Risk-On-Assets sinken, sollte es steigen.
Ja.
Also das sollte ja das Portfolio gerade halten und dazu muss es eine indirekte Korrelation zu einem Risk-On-Asset haben. Und wenn ich sehe, dass ein Bitcoin 1:1 korreliert mit dem dreifach gehebelten Nasdaq, dann muss ich sagen, tut mir leid, aber Themenverfehlung, weil dann bist du kein Risk-Off-Asset, sondern ein Risk-On-Asset per Definition. Und ja, es wird oft mit digitalem Gold verglichen, da muss ich immer sagen, ist auch leider schade, aber nicht so, weil, wie gesagt, das rennt halt in dieselbe Richtung wie der dreifach QQQ. Und dann muss ich halt sagen, das ist so nicht.
Absolut. Und wenn man sich dann anschaut, wer die großen Assets in Bitcoin hat, Michael Saylor ist sicher einer der größeren, mit sicher nicht der größte.
Das ist ein sehr konservativer Investor, wie wir
wissen. Dann wird das auch schwierig werden, eher mit der Geschichte, ja. Definitiv, ja.
Ja, es mag ja sein, das Asset ist sehr jung. Die Asset-Klasse ist 2009 geboren worden, glaube ich, im Krypto-Bitcoin. Es heißt ja nicht, dass es in 20, 30, 40 Jahren nicht zu einem Risk-Off-Asset werden kann. Ne? Wenn das vielleicht dann Massen-Adoption hat und überall, dann halte ich das auch für möglich. Aber derzeit ist es das einfach nicht. Also
absolut,
ja. Bei einem Aktiencrash würde ich mich nicht in Bitcoin fliehen trauen.
Nein, definitiv nicht. Ja. Also das wird's.
Wobei ich ja noch nicht weiß, ob ich in Staatsanleihen gehen würde jetzt.
Ja, kommt drauf an, in welchen Staat.
Ja,
ist die Frage. Vielleicht, ja. Ja, es ist wirklich eine Frage, wohin wird das ganze Geld gehen? Weil das Geld, das jetzt geparkt ist in Staatsanleihen, das Geld, das geparkt ist irgendwo anders, das muss ja auch dann irgendwo anders hin. Ja. Und da den richtigen Riecher zu haben, wo, wenn wirklich die Krise ist, wo marschiert dieses Geld hin? Das könnte schon spannend sein, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu analysieren. Weil wie du sagst, ich meine, ja, US-Staatsanleihen, der sichere Hafen, da kann man schon lange nicht mehr sagen. Andere Staatsanleihen, europäische, muss ich jetzt auch nicht zwangsweise im Depot haben. Ja. Also es wird spannend, wohin dieses Geld dann geht. Das ist
ja, also ich habe eine sehr klare Meinung dazu.
Ja, bitte.
Naja, also ich bin ja, wie du weißt, ultra bullish auf Edelmetalle und fahre mit der Strategie eigentlich auch relativ gut, muss ich sagen. Ich bin natürlich dann auch im Aktienmarkt, habe ich Exposure zu Primärproduzenten für Edelmetalle. Der Sektor wartet noch, also da ist immer noch gar keine Bewegung drinnen. Aber in den physischen Metallen fühle ich mich wunderbar. So.
Ja, aber das ganze Geld, das jetzt in Staatsanleihen ist, wenn das in Gold geht, ist der Goldpreis zwar das Vertausend auf 80.
Ja, das finde ich ja schön. Die Idee finde ich ja sehr schön.
Ja, die glaube ich schon. Ja, ich würde sie auch schön finden, aber da fehlt mir dann die Fantasie. Ja,
ja, wir werden sehen. Also so eine Revaluierung von Gold, das kann theoretisch, wir haben ja auch über Goldzertifikate einmal diskutiert. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch die Theorie, die lauter wird, dass das wirklich Hand und Fuß haben könnte, dass man sagt, man lasst den Futures-Markt zusammenbrechen an der COMEX, um seine eigenen physischen Goldbestände zu reevaluieren und bailt aber auf der anderen Seite die Banks aus. Das würde funktionieren theoretisch. Es wäre halt vielleicht Massenchaos, aber du könntest vielleicht den Staatshaushalt damit refinanzieren, wenn du Gold neu bewertest.
Ja.
Wenn die Amerikaner Gold haben in Fortnox.
Wenn das der Fall ist. Das haben wir auch schon besprochen, dass das möglicherweise ich stelle mir das so vor, dass noch ein Bahn haben sie aus nostalgischen Gründen noch liegen lassen drinnen.
Also das ist so wie deine Big Mac, die auf Island verrottet.
Ja,
da hat man alle Fastfood-Restaurants verbannt aus Island. Da kann man auf, ich weiß gar nicht, wie die Homepage heißt, da kannst du dann den letzten Big Mac beim Verrotten zuschauen.
Okay, spannend. Gut, hast du noch irgendein Thema?
Ja, also Themen gibt's genug. Ich meine, man kann über diese Goldstory kann man noch viel weiter berichten. Was ich halt wirklich spannend finde, ist, wie geht's weiter, BRICS-mäßig vor allem auch. Also er hat ja gesagt, zum Beispiel ein Statement, das hat auf X rausgeschmissen, der Donald Trump, wo er gesagt hat, wenn China oder die BRICS-Staaten generell glauben, den mighty US-Dollar entthronen zu können, dann haben sie sich geschnitten und dann werden sie 100% Tariffs in den Schoß gelegt bekommen und können sich von Amerika verabschieden und ihre Produkte nach Amerika zu verkaufen. Und das finde ich halt spannend, weil ich glaube nicht, dass sich die BRICS-Staaten beeinflussen lassen, was das angeht. Sie wollen vom Dollar los. Und wenn das so kommt, ich glaube nicht, dass Donald Trump zurückschrecken wird und das machen wird. Und wenn wir in so eine Welt reinlaufen, wo wir 100% Tariffs haben auf alle BRICS-Staaten, ich meine, du weißt, ich bin ein Anhänger der zweiten Inflationswelle von der Theorie.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kommt. Kann mir nicht vorstellen, weil es ist... Ja, ich weiß nicht, wie beraten ist natürlich, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich China großartig noch von den USA reinlassen.
Das denke ich auch.
Russland ist sowieso von China abhängig, meiner Meinung nach. Also die müssen sowieso tun was und machen. Die anderen Staaten, ja, natürlich. Gegen die hat man vielleicht, gegen die südamerikanischen Staaten hat man vielleicht noch die eine oder andere Handhabe. Ja. Das vermutlich ersten, schon. Ja. Dann noch am ersten. Afrika sehe ich auch kaum noch irgendeinen Einfluss von Amerika, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit ist es schon vorbei. Also ich glaube halt, dass Donald Trump sehr mit dem Feuer spielt und das kann gut gehen. Ja, das kann vielleicht und vielleicht der eine oder andere wie Kolumbien zieht den Schwanz wieder ein und sagt, doch nicht. Im ersten Moment, aber ich glaube, wenn sich so eine und das befürchte ich fast, wenn sich so eine Solidarisierung gegen die USA mal etabliert, dann wird es für die USA bei aller Macht, die sie haben, ganz, ganz schwer, das aufzuhalten.
Nichts anderes ist die BRICS-Bewegung. Ne? Ja. Das ist ja eine Solidarisierung eben gegen dieses US-Dollar-Regime. Ne? Ja. Und man sieht ja auch, dass China die Staatsanleihen abbaut. Wer kauft die US-Schulden weiterhin? Das ist die nächste große Frage. Im ersten Quartal steht ein Viertel aller US-Staatsschulden an zur Refinanzierung. Und das zu 5% anstatt zu 1% oder so, wie es vorher war. Das heißt, die Zinsbelastung steigt ins Unermessliche. Die Zinsbelastung macht, glaube ich, 2030 hochgerechnet ein Viertel der kompletten Staatseinnahmen aus. Schon höher als der Posten für die Militärausgaben. Die USA haben das größte Militär auf der Welt. Das heißt, 36 Billionen sind sie verschuldet und ein Viertel fällt allein im ersten Quartal zur Refinanzierung an. Ich weiß nicht, wer das kaufen soll. Und die Frage muss man, also die, natürlich kannst du die Fed kaufen, die Zentralbank.
Ja, klar.
Aber das ist dann, ich nehme Schulden auf als USA und ich kaufe es mir selber ab.
Ja.
Und dem stelle ich aber realwirtschaftlich nichts gegenüber und das ist per se inflationär, also.
Ja, wie gesagt, es ist per se inflationär, bin ich bei dir, aber solange die Bevölkerung daran glaubt, an den US-Dollar und keine Alternativen aufbaut, ist es
wieder. Das ist das eine Thema. Und ich bin bei dir, dass sie da vielleicht auch an den US-Dollar glauben. Nur das Problem ist, ich kann an den US-Dollar glauben und die Eier kosten trotzdem 27 Euro das Stück im Supermarkt.
Ich sehe schon das Problem, ja. Definitiv.
Also,
das ist natürlich.
Und auch wenn ich noch an den US-Dollar glaube und sage, das ist die beste Währung der Welt, aber wenn ich mir die Eier nicht mehr leisten kann, dann wird es irgendwann, oder das Brot, dann wird es irgendwann schwierig.
Problematisch, ja. Ja, wir werden schauen. Also mein Szenario, wir haben, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, aber wir haben ja definitiv privat drüber gesprochen, ist nicht, ich habe wenig Angst vor einem dritten Weltkrieg, sondern dass es sehr viele Bürgerkriege geben wird.
Ja.
Das wird, glaube ich, das Szenario sein, auf das wir uns vorbereiten müssen, leider Gottes.
Ja, ich glaube auch, dass wir da in teilweise, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart oder übertrieben, aber ich glaube, dass wir da teilweise in Ausläufen des Spätkapitalismus auch sind, wo man sagen, die ist Arm-Reich-Schere so weit auseinandergegangen und die Inflation, die jetzt kommt, die einfach so schwer zu bewältigen ist, weil sie halt im System verankert immer wieder kommt, leider. Ich glaube, dass man da wirklich zu gesellschaftlichen Problemen kommen werden. Das ist so. Also man sieht es ja auch in Frankreich. Schau in die Vororte von Frankreich, wo die Ausschreitungen sind. Das ist vielleicht nicht Inflation geschuldet per se, aber Zuwanderung, weil das ist wieder geburtenratentechnisch ein Problem und so weiter. Aber ich glaube, dass wir da gesellschaftlich in den nächsten Jahren und Dekaden große Probleme haben werden. Ja, da bin ich bei dir.
Ja, und wir brauchen einen großen Leader, also in Europa jetzt, der das lösen könnte. Ja,
was machst du noch 15 Uhr?
Ich habe leider Gottes Massage. Fußanflexzone, Massage und so weiter. Nein, das wäre definitiv nichts für dich. Also ich habe mir wirklich überlegt, ich war ja auch politisch engagiert in jungen Jahren, war auch Mitglied einer Partei. Aber ich habe damals schon zu sehr meine eigene Meinung gehabt, dass ich mir da irgendwas von außen aufoktroyieren hätte müssen. Und es gibt keine Partei, mit der ich zu 100% konform gehe. Ich kann es auch nicht geben.
Ja,
aber was mir halt fehlt auch, ist der Wille, nach wie vor auch in der Bevölkerung halt Einschnitte hinzunehmen, weil das wirst du wissen.
Ja,
und der Wille, mal wirklich das System komplett auf den Kopf zu stellen, zu rütteln, den ganzen Scheißballast, den kein Mensch mehr braucht, von den Gesetzen angefangen bis zur auch Bürokratie und so weiter, das auf den Kopf zu stellen. Du kannst jetzt, glaube ich, in Estland, Lettland, weiß ich nicht, liefere ich nach, kannst du dich sogar jetzt digital scheiden lassen.
Ja.
Also es ist ja nicht so schwer. Ja. Und wenn ich eine einvernehmliche Scheidung habe und alles, also warum soll ich das nicht digital machen? Ja. Also du kannst dort wirklich mittlerweile alles digital machen und bei uns musst zu den Behörden laufen. Ich meine, es ist schon besser. Ja. Es geht schon einiges mit der ID Austria, geht schon einiges, aber ich habe jetzt erst eine GmbH gegründet mit einem sehr guten Freund. Also das ist schon unfassbar für eine Entschuldige den Ausdruck, FERF GmbH, ja, wo du keine Schulden machst, wo du was reinlegst, wo du was du da alles liefern musst, was da für Wege sind, was da für Prozedere sind. Normalerweise muss das in 2 Tagen erledigt sein. Und es würde nichts dagegen sprechen. Nichts dagegen sprechen.
Das ist halt auch immer ein Thema, was ich sehr stark bekrittel, dass wir halt vom Papierkram her extrem sind in Österreich und in Deutschland, dass Unternehmer unfreundlicher ist, vor allem für Auslandsinvestitionen, dass das halt hindert. Und ganz schön, weil du vorher angesprochen hast, dass die Bürger halt bereit sein müssen, Einschnitte hinzunehmen. Ich habe halt oft auch gesagt, wir brauchen halt auch den einen Politiker, der nicht als erstes Ziel hat die Wiederwahl, sondern der muss halt Dinge angehen, die unpopulär sind. Der muss unpopuläre Entscheidungen treffen wollen. Auch wenn er in Gefahr läuft, nicht wiedergewählt zu werden. Und man sieht, wenn die Unverdrossenheit im Volk so groß ist, dann sind sie auch bereit. Man sieht es in Argentinien, was ich immer wieder sage,
Milei,
wo der wirklich radikal durchfahrt und sich halt mit der Kettensäge im Fernsehen zeigt. Aber die Leute sagen, er hat eine massive Zustimmungsquote, weil er Dinge auch verändert hat, die Inflation stark runtergebracht und die Leute nehmen Einschnitte dorthin in dem Land. Es geht ihnen am Anfang schlechter, aber sie wissen, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja.
Oder zumindest in eine bessere Richtung als vorher.
Jetzt muss man sagen, das ist ein Niveau, das halt viel, viel tiefer ist als bei uns.
Absolut,
das ist,
absolut.
Das ist ganz klar. Ne? Aber ich bin da voll bei dir und das muss man mal hinlegen und das ist halt das Gegenteil von der Form. Wir haben ja jetzt im Moment meiner Meinung nach die Form des Populismus. Ja, egal, ob der jetzt rechts- oder linkspopulistisch ist oder man kann es ja teilweise gar nicht mehr einordnen in einer Richtung, weil beim einen Thema komplett links, beim anderen Thema komplett, wie das geht, wie man das im Kopf zusammenbekommt, jeweils weiß ich nicht, da muss man schon sehr wirr sein. Und ja, auch so dahinterstehen, ja, und auch zu sagen, ja, ich lebe auch das, was ich predige, ja, also Alice Weidel, also jeder soll in seinem Leben tun und machen, was man will, aber ich kann nicht lesbisch sein, ich kann nicht eine Schwarze als Freundin haben, ich kann nicht in der Schweiz wohnhaft sein und mich in Deutschland hinstellen und das predigen, da kommt mir das Kotzen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ich könnte jetzt mehr sagen, ich könnte in Österreich genauso die Politiker nehmen, ist vollkommen egal, wo du weißt, ja, dass sie komplett andere Dinge machen, als sie dann eigentlich sagen. Und warum sagen sie es? Ja, weil es gut ankommt, weil es populistisch ist, da kann man das kotzen. Und ich glaube, dass halt die Bevölkerung noch nicht so weit ist, ja, weil noch immer auf diese Blender hereingefallen wird, ja, und weil es einfach einmal an Menschen geben muss, der dorthin steht und sagt, mit meinen ganzen Schwächen, Donald Trump hat viele Schwächen, ja, Millet wahrscheinlich auch, den kennen wir zu persönlich. Ich habe meine Schwächen, ich habe meine Fehler in der Vergangenheit gemacht, ich stehe zu diesen Fehlern, aber das und dort gehst du mit mir hin und nicht, wenn der erste Wind von rechts kommt, dann gehen wir ein bisschen nach rechts und wenn der erste Wind von links kommt, gehen wir ein bisschen nach links. Das ist das, was für mich nicht
funktioniert. Ich wünsche mir halt so eine Politikerriege zurück, wie, keine Ahnung, wie einen Kohl oder wie einen Kreisky. Und das sind halt, sowas hast du halt heute nicht mehr. Du hast keine Leute mit Rückgrat. Du hast keine Leute, die klare Linie fahren und Schiene und die sich selbst treu bleiben. Wie du sagst, es dreht sich viel nach dem Wind, auch in der Politik, und das finde ich auch nicht richtig so. Ich finde generell, egal wo ich hinschaue in Europa, ich habe es heute auch in einer Diskussion gesagt, ich sehe den Politiker nicht, der derzeit, der dem ich das Vertrauen schenken würde oder der mir glaubhaft machen kann, dass er für Europa da eine Wende einschlägt. Ich wünsche mir, dass es passiert, aber mir muss halt immer irgendwer beweisen, dass er oder glaubhaft vermitteln, dass er das wirklich kann. Das sehe ich halt derzeit nicht. Leider.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir stehen auch in Österreich vor einer Rekordregierungsverhandlung. Ich glaube, am Mittwoch ist es soweit, dass die Regierungsverhandlungen noch nie in der Zeit so lange gedauert haben. Und was ich mir jetzt wirklich wünschen würde, vielleicht ist das auch ein Modell, das ganz gut ankommt, dass man wirklich sagt, man macht eine Expertenregierung. Ja, wo wirklich Experten drin sitzen. Ist einmal schon schwer, einen Experten zu definieren vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, wie definierst du?
Aber schon, es gibt ja auch im Finanzministerium gute Beamte und so weiter, dass man die dort wirklich hinsetzt, die Arbeit machen lässt und dass man dann wirklich sich vielleicht im Parlament einfach themenspezifisch Mehrheiten sucht. Ich sehe das als durchaus Alternative zu dem Chaos, was der jetzt da auf uns zukommen kann. Weil bis ausschaut, einigen sich die zwei jetzt auch nicht wirklich sinnvoll. Schwarz und Blau, schaut zumindest am Anfang ganz gut ausgeschaut, jetzt schaut es, glaube ich, nicht mehr so gut aus. Gibt einige Streitpunkte zumindest.
Was ich da jetzt zum Beispiel bei mir nicht verstehe, es wird ganz hochgekocht, zum Beispiel, zumindest nämlich das so war, diese ORF-Gebühr. Und ich finde auch, dass die eine absolute Frechheit ist, diese ORF-Gebühr, wie immer privat auch schon geredet drüber. Was mir irgendwie unerklärlich ist, warum man das nicht einfach sagt, okay, wir schaffen die ab und finanzieren die halt aus dem Budget irgendwie anders und dann heben wir das woanders ein. Das ist ja jetzt kein. Das ist jetzt schon schwer, ne? Dass ich sage, ich finanziere das aus einem anderen Posten.
Aber das ist halt Sturheit und Dummheit. Gut, im Budget könnte ich jederzeit, da muss ich halt dann die Verfassung reinnehmen, muss das in die Verfassung nehmen, weil ich schon, glaube ich, wichtig finde, dass das Bildungsfernsehen noch gibt. Ja. Kann man jetzt überlegen, ob da...
Ich wollte gerade sagen, was ist das genau? Teletubbies und die 37. Wiederholung von Malcolm mittendrin?
Ja, weiß ich nicht. Das ist natürlich der Fall, weil auch am Werbemarkt ein bisschen sich was tun muss, aber es gibt schon sehr wertvolle Sendungen auf ORF3 und die Diskussion.
Ja, aber das ist ja das, genau, nur mehr auf ORF3. Da, auf ORF1 siehst du halt sowas nicht mehr. Also vielleicht noch ein bisschen ein Angebot auf ORF2, wobei ich zugeben muss, ich schaue das seit 25 Jahren nicht mehr oder so. Das
ist ein Thema, was man angehen muss und wo ich glaube, wo man auch eine super Nische treffen kann, weil mich interessiert den Malcolm mittendrin schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Und gerade für mich war es spannend, einen Sender wieder zu haben, wo ich eben genau nur wichtige Hardfacts zum Beispiel mir aneignen kann.
Ja, Universum.
Solche Sachen. Das gehört hat und das wird auch genügen, glaube ich. Und damit kommst du dem Auftrag schon näher. Da gehört natürlich auch politische Bildung dazu, finanzielle Bildung, was es ja überhaupt nicht gibt, glaube ich, im Fernsehen. Weil, und das wäre für mich der Auftrag und dafür würde ich ein Riesenbudget zur Verfügung stellen. Genau. Und das wäre dann halt auch vielfach nutzbar. Und dazu, ja, ob ich da terrestrisches Fernsehen überhaupt brauche oder ich das nicht streamen alles kann, ist halt auch die Frage. Ne?
Guter Punkt.
Aber das sind halt so Sachen, wo ich vollkommen bei dir bin. Warum muss ich den Marshall Haushaltsabgabe?
Ja,
also, ja, verstehe ich nicht. Du siehst, ich habe keinen Fernseher. Ich zahle jetzt da Fernsehgebühren ohne Fernseher. Aber okay, ja, das bringt mich nicht um. Aber ich finde halt, da wieder Leute, die hinzubekommen, die nicht, und das ist halt das Problem, was wir auch schon oft besprochen haben, dass wir halt Parteipolitiker haben, die seit eh und je in dieser Partei aufgewachsen sind und nichts anders gemacht haben.
Genau.
Ja, das ist halt das Problem.
Ja, ich würde sagen,
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, jetzt gehen wir in die Kirche.
Jetzt gehen wir in die Kirche. Ja, wir hoffen, wir konnten wieder ein bisschen euch Inputs mitgeben. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge miteinander.
Ein Thema haben wir noch. Und zwar, nachdem es jetzt da so wild zugeht im Goldmarkt und wir da jetzt, ich doch einige Male angefragt worden bin, ein paar Leute sind auf mich zugekommen, ob man das vielleicht vertiefen kann und so weiter. Und das sind halt die Gruppen, sind das die falsche Plattform.
Ja.
Und vor allem muss man das dann von der technischen Seite auch ein bisschen bespielen, dass man da ein bisschen in Hands-on reinkommt. Und wir haben uns überlegt, dass man dazu ein Seminar machen wird.
Ganz genau. Es wird ein Seminar geben, ein Tagesseminar. Das wird im Großraum Wien stattfinden, auf jeden Fall das erste. Vielleicht gibt es dann auch eine Tour. Wir werden das noch announcen rechtzeitig. Wir sind gerade auf der Suche nach einer Location und einem Termin. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es ein schönes Tagesseminar, wo man da ganz tief eintauchen kann in diverse Zahlen, aber auch in die Praxis.
Genau, so machen wir das.
Super. Also, wir halten euch auf dem Laufenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss, Baba.